24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Eine neue Folge Podcast 24/7 und ich freue mich besonders über einen neuen Gast. Professor Omid Nico Baschmann ist da. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Nico Baschmann. Ich habe gedacht, zu Beginn eine ganz einfache Frage. Wer ist eigentlich Omid Nico Baschmann?
Ja, wenn ich das wüsste. Also ich mache das mal so, wie man das so immer macht. Also ich bin geboren in Teheran. Ja. Dann sind wir 1986 geflohen, meine Mutter mit meinem Bruder und mir, in den Niederrhein, Krefeld. Da bin ich groß geworden, habe dann in Düsseldorf studiert. Bin ein Jahr lang auch nach Paris gegangen, weil ich ein bisschen Tempo aus dem Studium rausnehmen wollte, mal was erleben wollte. Und habe dann in Aachen angefangen zu arbeiten, war dann auch die meiste Zeit da und immer in dem Neurobereich, in dem ich jetzt bin. Das ist vielleicht die Seite vom Omid Nico Baschmann, die in einem professionellen miteinander vielleicht die passende Seite
ist. Ja, gucken mal, was ich noch rausbilde. Ja. Aber vielen Dank schon mal für den Beginn. Und Sie haben nicht gemerkt, aber mir ist klar geworden, wenn man die Fragen zu offen stellt, nimmt man sich schon manchmal das, was man noch fragen wollte. Denn ich wollte eigentlich sagen, wenn man mit Ihnen zu tun hat, und wir hatten jetzt schon ein paar Mal mit Ihnen zu tun, merkt man sofort, dass Sie eine rheinische Frohnatur sind. Jetzt haben Sie mir aber schon genommen, dass Sie ja in Teheran geboren sind und den Weg hierhin. Und ich will das vielleicht dann doch zu Beginn setzen, weil mir das gerade heute wichtig ist. So viel will ich unseren Hörerinnen und Hörern transparent machen. Wir zeichnen diesen Podcast heute im Anfang März auf, im Wochenende, nachdem die Bombardierung durch USA in Israel auf Teheran begonnen hat den Iran. Und wir sind in einer sehr schwierigen Situation. Wenn Sie, der Sie dort geboren sind, aber als Kind weggegangen, jetzt darauf blicken, ist Ihnen das ein Land, was Ihnen da trotzdem noch nah ist? Oder ist Ihnen das alles sehr fremd, so wie mir als Deutscher, der Sie da Nachrichten sehen und sagen, das ist alles furchtbar, aber es ist weit weg?
Ja, das ist eine gute Frage. Also fremd ist es mir nicht, muss ich sagen. Ich habe keine Erinnerungen an das Land, muss ich das sagen. Es ist natürlich so, dass man in der Kultur groß geworden ist. Aber genau das, was Sie gesagt haben, ich bin, glaube ich, noch mehr Kölner oder Rheinländer. Wie blicke ich drauf? Also wir sind ja vor den Mullahs geflohen. Also ich glaube, niemand ist glücklicher, dass die Mullahs irgendwann weg sind als die ganzen Exil-Iraner. Trotzdem ist es so, dass es komplex ist, denke ich. Also ein Einfluss von außen ist immer schwierig. Ich sehe viele unterschiedliche Meinungen, Bestrebungen, was denn mit einem Land passieren soll. Und ich selbst zum Beispiel oder meine Familie sind seit 40 Jahren nicht mehr da. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man auch schaut, was die Menschen vor Ort wollen. Mhm. Und das kommt mir gerade im Moment ein bisschen zu kurz.
Okay, vielen Dank einfach für den Beginn. Das war mir noch jetzt gerade so auch im Vorbereiten nochmal an diesem Wochenende nachgegangen, denn deswegen das vielleicht als ungewöhnlichen kleinen Einstieg. Aber jetzt wollen wir zu dem kommen, was uns heute eigentlich beschäftigt, nämlich Ihr Fach, die Neuroradiologie. Nehmen Sie mich doch mal ein bisschen mit. Wir treffen uns zufällig irgendwo und Sie erzählen mir, Sie sind Neuroradiologe. Und ich sage, da habe ich ja gar keine Ahnung, was das ist. Was erzählen Sie mir?
Oh, dann erzähle ich Ihnen, dass Sie uns mal besuchen sollten. Das können Sie, haben Sie auch schon. Das hat mich sehr gefreut. Also Neuroradiologie ist ein etwas komisches Fach tatsächlich, weil es so wie so eine Nische wahrgenommen wird, aber man ist eigentlich sehr breit unterwegs. Also wir machen zum einen Bildgebung, das ist ja CT, MRT, Röntgen, das, was man so kennt. Ich sag mal, das ist so die eine Hälfte des Standbeins, Röntgenuntersuchung, CT, MRT vom Rücken, vom Gehirn. Und das andere Standbein, und das ist das Besondere an der Neuroradiologie, ist, dass es sehr operativ. Also wir machen Kathetereingriffe. Und wir behandeln Aneurysmata, also Gefäßerkrankungen im Gehirn, aber auch Schlaganfälle. Und noch ein anderes Standbein, das ist auch eigentlich ganz spannend, wir machen auch Schmerztherapie. Also wir machen CT-gesteuerte Punktionen, also sehr, sehr breit, trotzdem obskur für die meisten Menschen. Aber ja, das ist eigentlich vielleicht auch das Schöne, dass man so querschnittsmäßig unterwegs ist und ja von Neurochirurgie, Neurologie, Psychiatrie überall etwas im Fach hat.
Also Sie hatten es gerade schon gesagt, ich hatte mal die Freude, bei Ihnen kurz hospitieren zu dürfen. Das war unglaublich spannend, weil ich bin ja völlig fachfremd und stehe dann da an so einem Monitor. Und das hat ja schon so ein bisschen was Unwirkliches, wenn man da, für Sie ist das Alltagsgeschäft und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe so gedacht, Neuroradiologie ist ja gerade über die Bildgebung und das, worauf Sie auch angewiesen sind, um sich da in den Gefäßen zurechtzufinden, auch einer unglaublichen, kann ich mir vorstellen, Rassanz in der technischen Entwicklung unterlegen. Wie erleben Sie das in Ihrem Fach, seitdem Sie angefangen haben? haben und wo geht die Reise hin?
Ja, das ist eigentlich verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Also wir haben nächstes Jahr sogar ein 100-jähriges Jubiläum. Mhm. Also die ersten Röntgenaufnahmen vom Kopf, vom Schädel, die hat man schon 1896 gemacht. Also 95 war die erste berühmte Röntgenaufnahme an der Hand. 96 war dann ein Schädel. Und was man sieht, ist, dass man nicht sieht. Man sieht einfach nur einen Schädel und natürlich nicht das Gehirn. Das ist das Problem bei der Bildgebung. Und das hatte ewig gedauert und wir stellen uns immer CTs und MRTs vor, aber das Jubiläum, das jetzt kommt, ist, da hat einer, ein Portugiese war das, 1927, festgestellt, dass er das Gehirn über die Gefäße darstellen kann. Dann hat er eine Katheteruntersuchung gemacht und hat dann die Gefäße dargestellt und so dann die Anatomie des Gehirns versucht nachzuvollziehen. Und das waren die ersten Bilder vom Gehirn, die man praktisch hatte. Und dann hat das ewig gedauert. Dann hat das bis in die 60er, 70er, 80er gedauert, bis man richtige CT-Untersuchungen hatte, wo man dann mit Schnittbildgebung ohne invasive Maßnahmen auch mal das Gehirn darstellen konnte. Und auch die MRT-Bildgebung zum Beispiel, die gibt es auch inzwischen seit den, ich sag mal, 90ern schon verbreiteter, 90er, 2000er. Da tut sich auch ganz viel. Und das Spannende an dem Ganzen, finde ich, ist, das eröffnet der gesamten Neuromedizin andere Möglichkeiten. Sie müssen sich vorstellen, wenn man Chirurg war früher, sagen wir Chirurg 1950, bevor es CTs gab, dann wusste man, der Patient hat was, man wusste aber gar nicht, was das ist. Man hätte bei einer Operation auf einen Tumor stoßen können, aber auch auf eine Entzündung, auf irgendwas und hat so ein bisschen auch ins Blinde operiert. Das waren ja auch eigentlich ganz verrückte, mutige Operationen damals. Und so hat sich das Fach auch gewandelt mit den anderen. Also dadurch, dass wir in den Kopf reingucken könnten, haben wir ganz viel insgesamt an der Medizin gelernt. Und wenn Sie fragen, was habe ich jetzt erlebt? Also ich persönlich die letzten 15 Jahre, dann war das für mich ganz viel Schlaganfallbildgebung. Also dadurch, dass wir die Hirndurchblutung zum Beispiel besser verstehen als früher, dadurch, dass wir die Mechanismen während eines Schlaganfalls besser verstehen, haben wir ganz viel Neues auch verstanden über den Schlaganfall, was wir früher nicht gewusst hatten. Also ganz viel von dem, was wir als feste Regeln geglaubt haben, was da einfach so ist, das wird jetzt so langsam alles überdacht und neu erfunden. Und ja, das finde ich ganz spannend. Also das ist nicht nur eine Frage von schöneren Bildern, ne, in dem Sinne, sondern wirklich auch neue Erkenntnisse.
Das heißt, für die Menschen, die uns auch außerhalb unserer Klinik hören und gerade das Thema Schlaganfall da andocken, weil das ja auch so, glaube ich, immer so ein Angstthema ist, kriegt man einen Schlaganfall oder irgendwas, gibt es ja heutzutage offenbar gute technische und medizinische Möglichkeiten, therapeutisch zu intervenieren, zu unterstützen, zu helfen. Geht es aber trotzdem immer noch ums Tempo, dass man so schnell wie möglich da ist?
Absolut. Es ist aber ein bisschen anders, als man denkt. Also was wir gelernt haben, oder ich sage es mal anders, was wir früher immer dachten, war, dass man einen Schlaganfall bekommt, dann hat man wie so eine Stoppuhr und jede Sekunde gehen so und so viele Zellen kaputt und alles wird ganz schlimm. Und das ist auch so. Also man ist nicht sehr, ich sag mal, tolerant oder das Gehirn ist nicht sehr tolerant, was Sauerstoffunterversorgung anbetrifft. Also man kann nicht lange die Luft anhalten, ohne ohnmächtig zu werden. Was wir aber inzwischen wissen, ist, dass es Patienten gibt, die sehr viel länger behandelt werden können, als wir früher gedacht haben. Also früher war das so, dass man so eine harte Grenze gesetzt hat. Als ich studiert habe, waren das noch 3 Stunden. Später waren das 4,5 Stunden. Inzwischen behandeln wir Patienten bis 24 Stunden und auch darüber hinaus, weil wir ja neue Techniken haben, bessere Bildgebung, aber auch bessere Behandlungsmethoden und so wirklich auch mal hier und da Patienten identifizieren können, die man auch nach 17 oder 20 Stunden behandeln kann. Also das späteste Zeitfenster, was ich hier behandelt habe, das waren 25 Stunden. Also das hätte man vor 10 Jahren, 15 Jahren nie für möglich gedacht.
Und dann noch mit einem guten Outcome.
Mit einem super Outcome. Ah, ja. Also die schlechten erzähle ich Ihnen nicht. Ja, aber tatsächlich ein gutes Outcome. Ja. Ne? Also das war wirklich verrückt.
Gab es für Sie so ein bestimmtes Erlebnis im Studium oder in der Facharztweiterbildung, wo Sie oder in der Ausbildung, wo Sie gesagt haben, jetzt ist meine Leidenschaft für die Neuroradiologie geweckt oder war das schon immer Ihr Plan?
Ach nee, also ich finde immer, wenn man zu früh weiß, was man später machen möchte, ist man vielleicht auf so einem Holzweg. Also ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich das sehr gerne mache, was ich mache. Aber ich wusste immer, dass ich irgendwas mit Neuro machen möchte, weil ich mit Logik was machen wollte. Und ich wollte was mit den Händen machen. Deswegen Neuroradiologie. Aber vielleicht wäre ich auch ein guter Dermatologe geworden oder so. Ne? Das weiß ich nicht. Man muss da immer so ein bisschen schauen, was so zu einem passt. Also aber ja, das waren so die 2 Sachen im Studium eigentlich, dass ich Arbeit mit den Händen, diese ich sag mal, unmittelbare Befriedigung, direkt das Ergebnis zu sehen von dem, was man gemacht hat. Mhm. Das brauche ich vom Typ, wie ich bin. Und die Beschäftigung mit der Logik. Also ich bin auch sehr schlecht darin, mir verschiedene Kaskaden zu merken und wie viel Millimeter darf ein Lymphknoten in welchem Kompartiment sein und in welche Therapieschiene fällt der Patient dann da. Bei mir ist das sehr, der Patient kommt, hat eine Halbseitenlähmung rechts, also muss der links was haben. Das ist dann tak, tak, sehr simpel.
Ja, aber das, worin Sie gut sind, das möchte ich mal noch mal ein bisschen vertiefen, weil Sie sind ja hier nach Bethel gekommen, auch im Blick auf das Thema Universitätsmedizin. Und das ist ja schon etwas, was Sie gereizt hat. Welchen Schwerpunkt machen Sie denn da hier? Was ist denn so das Besondere und das, was Sie besonders auch interessiert?
Also tatsächlich war mein Schwerpunkt immer neurovaskulär, Richtung Schlaganfall, Blutung und so weiter. Das ist auch, was wir hier voranbringen. Was man aber auch machen muss, ist, wir machen trotzdem natürlich ja das ganze Spektrum hier. Also Bildgebung bei Tumoren und so weiter. Da arbeiten wir auch dran, Strukturen aufzubauen, bessere. Aber ja, was ich vor allem mitbringe, ist die Expertise am Angiotisch, aber auch vor allem mit der Forschung. Also wir haben viel geforscht in Aachen zum Thema Schlaganfallversorgung, tatsächlich Hirnblutungsversorgung. Die Idee war immer, die Behandlungen, die wir machen, nicht als Meisterbehandlungen zu sehen. Also nicht, ich habe das so gelernt von meinem Lehrer und so bringe ich das wieder meinen Schülern bei, sondern was sind eigentlich die Gründe, was ist eigentlich die Wissenschaft dahinter, warum wir das machen, was wir machen? Und das eben auch im OP-Saal. Das war so die Spezialität meiner Forschung damals.
Sie sprechen ja die wichtige Trias an, die es hier gibt, nämlich die Kombination aus Medizin, aus Forschung, aber auch Lehre. Weil Sie es gerade schon angesprochen haben, also ich habe schon eine Idee, was Sie für ein Lehrer sind. Sie haben mich ja freundlicherweise mitgenommen. Aber was haben Sie denn da für eine Vorstellung davon? So, was würden Sie denn gern Studierenden mitgeben, wenn die da so mit Ihnen unterwegs sind? Denn das ist ja bei den Studierenden hier, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, in Bielefeld ist das ja ein besonderer Studiengang, weil die Studierenden ab dem ersten Semester mit am Bett sind. Die sind jetzt vielleicht nicht im ersten Semester in der Neuroradiologie. Ich weiß nicht, ab wann die auftauchen im Curriculum.
Wir machen radiologische Lehre insgesamt. Genau.
Ah, ja. Also, ja. Genau. Und die wollen ja noch nicht alle Neuroradiologen werden, so, ja. Sondern die müssen ja erstmal, wenn sie das wollten, für ihr Fach begeistern. Aber was ist das, wie ist Ihr Zugang dazu?
Also es stimmt, ich frage auch immer, wer was mit Neuro machen möchte und das sind Gott sei Dank immer wenige Hände, die sich heben, wir brauchen ja alle. Was ich immer versuche mitzugeben, ist so ein kritisches Denken. Also wir lernen in der Medizin oft sehr hierarchisch und wir lernen häufig einfach Wahrheiten und man hinterfragt selten Dinge. Das ist auch gut, das ist auch häufig gut. Also in der Notaufnahme, beim Notfall fängt man nicht an zu hinterfragen, warum wir das alles machen. Also da ist es auch richtig. Mir ist das aber tatsächlich in der Neuro und in meiner eigenen Lehre aufgefallen, dass ich zum Beispiel das nicht genug hinterfragt hatte. Warum ist denn das Zeitfenster 3 Stunden? Mhm. Wie kann das denn sein? Ja. Und warum hat sich das denn geändert auf 4,5 Stunden? Und das ist was ich Studierenden versuche mitzugeben, dass egal was die machen, dass die ja mit so einer gewissen Neugierde daran gehen, kritisch sind und auch immer den Patienten im Fokus sehen. Also weg von Zahlen. Ne? Also der Patient kommt und hat ein Zeitfenster von 2 Stunden 55 Minuten, dann ist er im Zeitfenster und da ist alles gut. Und der nächste Patient kommt im Zeitfenster von 3 Stunden und 5 Minuten und dann ist plötzlich nicht mehr alles gut. Also dass sie wirklich versuchen, den Menschen dahinter zu sehen. Mhm. Das ist, was mir wichtig ist. Ja.
Jetzt beobachte ich in meiner Zeit hier im Krankenhaus, dass wir eigentlich etwas ganz Wunderbares in der Medizin erleben, dass Ärztinnen und Ärzte Forschung immer mehr rausfinden. Das Wissen wird immer mehr und Menschen kann immer besser geholfen werden. Und es führt in meiner Beobachtung aber natürlich auch dazu, das Ganze wird immer komplexer in den einzelnen Fächern. Man fragt sich ja manchmal, wer soll sich das eigentlich alles noch merken? Ja. Und dann kommt dazu, das jetzt auf die einzelne Situation, den individuellen Fall anzuwenden, weil da kommen zwar Leute mit einem Schlaganfall, aber die kommen ja mit einer unterschiedlichen medizinischen Geschichte. Jetzt kommt noch der Schritt dazu, um dem Ganzen eins draufzusetzen, das große Thema KI, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, ist ja in der Neuroradiologie schon ganz gut vorangeschritten. Mhm. Wie blicken Sie denn auf das Thema, dass das gut eingewoben wird in Ihr Fach?
Also wir weben es aktiv ein, damit wir eine Kontrolle darüber haben, wie es eingewoben wird. Wir forschen auch dazu. Also ich sag mal so, der Punkt, den Sie gerade gesagt haben, ist ja ein ganz wichtiger. Wenn ein Patient kommt, soll der nicht davon abhängig sein, ob ich gerade im Petto habe, was das Richtige für den ist. Im Idealfall ist das so. Mhm. Ich würde jetzt sagen, bei uns sind die Patienten in guten Händen. Aber im Zweifelsfall ist der Patient vielleicht irgendwo nicht bei einem Arzt oder bei einer Ärztin, die gerade total unterm Stress alle Fakten zusammentragen kann. Ich glaube, da kann schon, ob es jetzt künstliche Intelligenz ist oder Computersysteme, mhm. Standardisierung helfen, ja, so Wissen zu demokratisieren, sage ich. Mhm. Dass eben alle auf das gleiche Wissen, auf das gleiche gute Wissen zugreifen können. Die andere Gefahr, die, glaube ich, viele Leute sehen, ist das De-Skilling. Ne? Also wenn ein Computer für mich denkt die ganze Zeit, muss ich das denn überhaupt noch wissen und verstehe ich das denn überhaupt? Und das ist tatsächlich, also ja, wird sich das jetzt ansprechen, das ist Teil unserer Forschung hier, die wir aufbauen. Was macht künstliche Arbeit oder künstliche Intelligenz mit unserer Arbeit?
Wo findet sie denn schon statt bei Ihnen? Also wo finde ich denn schon künstliche Intelligenz?
Also es gibt künstliche Intelligenz bei der Erkennung von Blutungen in der Nacht. Jetzt muss man sagen, wenn wir Bilder machen in der Nacht, gibt es dann so einen automatischen Alarm, wenn da eine Blutung erkannt wird. Aber unsere Ärzte gucken eh drüber. Und
das muss ich muss auch nochmal unterbrechen, ein bisschen kleinschrittiger für mich. Stimmt, für Sie ist das alles so klar. Ja. Aber ich überlege in der Nacht. Ich komme da als Patient. Also schon.
Und Sie sind auf den Kopf gestürzt.
Genau, und dann werde ich da überwacht.
Sie kommen in der Nacht, sind gestürzt beim Rollerfahren oder sowas. Ja, und dann will man wissen, ob sie eine Blutung haben im Kopf. Man macht eine CT-Untersuchung vom Kopf und dann läuft jetzt schon nachts eine künstliche Intelligenz über das Bild und die schlägt dann Alarm, wenn sie dann Blut erkennt. Und was wir zusätzlich jetzt gerade machen mit anderen Kliniken zusammen, ist unsere Befunde in leichte Sprache umwandeln. Mhm. Das ist eines unserer Forschungsthemen. Da geht es eben um Patientenpartizipation, dass wir mit künstlicher Intelligenz was machen, was vielleicht nicht viele machen. Also nicht um Bilder besser zu erkennen, sondern eben die Befunde sprachlich besser verständlich zu machen für die Patienten.
Und wenn sich das alles so entwickelt und das natürlich auch diesen entlastenden Teil für Kolleginnen und Kollegen hat, ist in mir dennoch der Teil, wo ich frage, wie stellen Sie denn gerade in Forschung und aber in Lehre sicher, dass da zukünftig Kolleginnen und Kollegen sind, selber noch das Ergebnis der KI zu beurteilen, weil auch KI vielleicht sich an manchen Stellen täuscht oder sagen wir mal Ergebnisse liefert, weil es aus irgendwelchen Ergebnissen sich was zusammengemixt hat. Da ist ja mindestens auch ein Teil, der da heißt, ich muss erwarten können, dass sich Kolleginnen und Kollegen nicht blind darauf verlassen.
Absolut. Und das ist eine Riesenherausforderung. Also wir sitzen da mit der Fachgesellschaft gerade auch dran. Es gibt ein sogenanntes Zukunftsprojekt der Deutschen Röntgengesellschaft, wo wir uns genau diese Gedanken machen. Wie ist eigentlich unsere Arbeit und jedermanns Arbeit? Ne? Das ist ja nicht nur bei den Radiologen so, wie interpretieren Kardiologen in 10 Jahren ein EKG zum Beispiel? Müssen die das noch? Können die das noch? Und ja, also die Skilling war gerade das Stichwort. Das ist ein Riesenthema. Und ja, wie man das angeht aktiv, ist eine Herausforderung. Also ich habe da auch noch keine Antwort zu. Man muss es aber adressieren. Es gibt eine sehr schöne Forschungsarbeit aus Köln. Da hat man in Mammografien, also Röntgenuntersuchungen von der Brust, hat man Fehler in den KI-Befund eingebaut und geschaut, wer denn drauf reingefallen ist, sondern war das tatsächlich so, dass die Erfahrenen, die es besser wussten, eben nicht drauf reingefallen sind. Mhm. Die Unerfahrenen, die es eben nicht konnten, dann aber der KI blind vertraut haben. Und da sind viele, viele Themen, die man angehen muss. Was macht man mit Manipulation zum Beispiel? Was machen wir, wenn da die Datensätze manipuliert werden von externen Datensicherheit und so weiter? Und da bin ich aber froh, dass ich jetzt nicht allein damit bin, sondern dass es eben auch dieses Zukunftsprojekt gibt der Deutschen Röntgengesellschaft.
Jetzt sind Sie, das haben wir schon gehört, aus Köln kommt über verschiedene Wege, die Sie auch im Studium gegangen sind, nach Bielefeld gekommen, vor nicht ganz einem Jahr. Jetzt leben Sie hier auch mit Ihrer Frau schon fast ein Jahr. Was würden Sie denn Menschen sagen, warum Bielefeld ein bisschen eine unterschätzte Stadt sind und was macht sie eigentlich so lebenswert für Sie?
Also tatsächlich hat mich das selber sehr überrascht, wie nett es hier ist. Und nett ist vielleicht kein auf den ersten Blick schönes Wort, aber Bielefeld ist schön, das ist einfach so. Also wenn man rumläuft, hat man viel Natur um sich rum. Es ist ein schönes Stadtbild. Und ich finde auch, wenn ich ganz ehrlich bin, die Stimmung in der Stadt ganz nett. Also ich habe mir Ostwestfalen härter vorgestellt, kühler. Und ich finde, Bielefeld ist so, ja, eher offen, wenn man rumläuft. Wir haben schon viele Leute kennengelernt. Als Rheinländer, ja, man merkt einfach, dass das Rheinland einfach nur ein bisschen offener ist, aber ich finde, das ist hier wirklich eine ganz tolle, angenehme Stimmung in der Stadt. Man merkt auch, wenn man über das Professionelle jetzt sprechen möchte, man merkt diese Aufbruchsstimmung, man merkt, dass in der Fakultät viel Aufbruchsstimmung ist, viel Energie, man merkt das hier in der Klinik auch. Und so ein positives Miteinander, professionell, habe ich selten erlebt. Und ein positives Miteinander, aber auch so im Menschlichen so, das hat mich überrascht. Das ist viel, viel netter, als ich, oder ich sag's mal so, als mir Leute Westfalen oder Ostwestfalen angekündigt haben.
Ja, die Ostwestfalen können, doch, habe ich auch erlebt. Ich bin ja kein Ostwestfaler, aber ich habe erlebt, es ist, ich finde, man kann hier wunderbar leben. Aber ich würde mal fragen, sind Sie als Rheinländer auch ein Karnevalist oder ist das eher der Teil? Also das heißt, zum Karneval fahren Sie dann doch?
Ich war jetzt auch zum Karneval weg.
Ja, und da sind Sie so voll mit Straßenkarneval in einem dabei?
Bei Kneipenkarneval und Straßenkarneval, so ist es.
Ja, also das ist der Teil, das habe ich festgestellt, hier Bielefeld als Stadt selber gar nicht so, aber es ist hier ganz, also wenn man ein bisschen südlicher kommt, Richtung Schloss Holte und so weiter, da geht es schon wieder voll ab. Ja. Also hier gibt es sozusagen, auch das ist ein Schmelztiegel, kann man sagen, hier Ostwestfalen.
Ja, das ist hier, also ich finde, das ist, also gerade Bielefeld ist für mich so eine Mischung aus, also man merkt die Einflüsse aus dem Rheinland, Ruhrpott und aus dem Norden. Ich finde, das ist wie so eine, genau, so ein Schmelztiegel aus den unterschiedlichen, so ich sag mal nördlicheren und westlicheren Einflussgebieten.
Sie hatten vorhin, als wir bei dem Thema Lehre und Forschung waren, so mal das Stichwort Hierarchie benannt, was Klinik ja auch ist. Und ich sage immer, Klinik braucht auch hierarchische Strukturen, weil es um eine große ökonomische Verantwortung geht, aber für Sie in der Klinik natürlich auch um eine hohe medizinisch-pflegerisch-therapeutische Verantwortung. Dennoch hat sich unsere Arbeitswelt enorm geändert. Und wenn ich nochmal auf Nico Baschmann als Chef gucke und als Chefarzt, wen haben Ihre Kollegen da? Wie stellen Sie sich das vor, so eine Zusammenarbeit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, und wie geht für Sie moderne, wenn man das, also ist ein bisschen ja auch manchmal ein abgetroschener Begriff, aber eine moderne Klinikführung, die ja unter heutigen Lebenswelten nicht mehr so einfach funktioniert, dass da ein Chefarzt ist, den alle anhimmeln und ihm auf dem Klinikflur hinterherlaufen, wenn ich mal etwas karikiere. Ja. Oder ist das Ihr Stil?
Das müssen Sie die Mitarbeiter fragen, ob es da eine Riesendiskrepanz gibt zwischen dem, was ich mir vorstelle und wie es dann ist. Tatsächlich glaube ich auch, die Zeiten der harten Hierarchien mit dem Gott in Weiß, das ist vorbei. Mhm. Das funktioniert auch nicht mehr. Aber Sie haben absolut recht, es gibt Hierarchien im Krankenhaus, aber ich muss nicht die Spitze von jeder Hierarchie sein im Krankenhaus. Mhm. Also mir hat mal ein Chef was geraten, das habe ich mitgenommen. Das war, man kann Chef sein, um sich selbst zu verwirklichen, oder man kann Chef sein, um andere zu verwirklichen. Und ich finde, dass das Letztere eigentlich das ist, weshalb man Chef sein sollte. Ich habe meine Bücher geschrieben, ich habe viele Publikationen, ich habe in der Angio am Tisch viele tolle OPs gemacht. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel davon, immer noch toller zu werden, ne? Sondern es ist ja auch schön zu sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen vorankommen. Und auch für die wird sich das ja wieder wandeln. Ne? Mhm. Also auch die Oberärztinnen und Oberärzte müssen die Assistenten voranbringen. Da müssen wir auch wieder die Studierenden voranbringen. Und dieses Thema ja stärken, fördern, das ist mir schon wichtig. Also in der Abteilung sollen die Leute alle was leisten. Es muss nicht jeder alles leisten, aber alle sollen etwas leisten. Und das heißt eben, wenn einer Lehre machen möchte, dann macht er halt mehr Lehre. Und ich erkenne an, dass er dann nicht mehr so viel Zeit hat, am Tisch zu stehen. Und wenn jemand besonders gut am Tisch sein möchte und operieren möchte, dann erkenne ich an, dass dann die Person nicht mehr so viel Lehre machen kann. Also das ist schon wichtig. Aber am Ende des Tages muss der Laden laufen und die Patienten müssen versorgt sein. Und deswegen steht am Ende trotzdem klar unsere eigene Selbstverwirklichung im Vordergrund, aber ganz am Ende doch immer der Patient. Ne?
Und haben Sie dennoch, weil ein paar Arbeitsjahre haben Sie ja noch vor sich, Sie haben, es hatte gerade kurz so ein Ding, dass ich dachte, na, kurz vorm Ruhestand stehen Sie ja noch nicht, Sie sind ja jünger als ich, Sie müssen noch ein paar Jahre, ich habe es selber festgestellt, ich muss noch ein paar
Jahre. Sie haben auch noch ein paar Jahre.
Wir müssen beide noch ein paar Jahre. Wenn Sie mal auf Ihre Klinik gucken, gibt es etwas so wie eine Vision oder irgendwas schon, was Sie haben, was Sie sagen, ach, das würde ich schon gern erreichen, oder ist Vision ein großes Wort und Sie sagen, wir gehen hier mal Schritt für Schritt voran?
Das ist, glaube ich, eh immer die Herausforderung bei solchen Strukturen. Und ich glaube, eh die Herausforderung im öffentlichen Dienst. wann haben wir eigentlich irgendein Ziel erreicht? Also es gibt natürlich viele einzelne Ziele, die wir erreichen wollen. Es gibt einfache Ziele. Es gibt einfache Ziele wie, wir wollen das erste Drittmittelprojekt beantragt haben oder wir wollen die erste prospektive Studie gemacht haben. Das sind alles kleine Ziele. Aber ja, wann guckt man zufrieden zurück und sagt, da hat man was geschafft? Ich glaube, das ist ein Prozess. Und den sieht man erst, glaube ich, wenn man so zur Seite tritt und von ganz woanders nochmal drauf schaut. Mhm. Es gibt ganz viel, was wir ändern wollen oder verbessern wollen, aber die Zeit wird das zeigen und vor allem dann ja die Retrospektive.
Sie hatten ja ganz zu Beginn ein bisschen die Richtung genommen, als ich gefragt habe, wer ist Omid Nico Baschmann? Haben Sie ein bisschen die Richtung vorgegeben, welche Seite Sie zeigen wollen? Das ist Ihnen auch wunderbar gelungen.
Vielen Dank dafür. Ich sitze hier auch im Kittel, genau.
Genau. Und wenn ich doch mir traue, nochmal ein bisschen gedanklich den Kittel zur Seite zu legen und ich überlege, wer auch mit Nico Baschmann so ganz privat ist, was würde mir denn ein guter Freund von Ihnen erzählen?
Ach, der wird Ihnen, ich müsste fragen, welchen guten Freund ich
Ich kenne Ihre guten Freunde nicht
deswegen überlege ich gerade, welchen von denen, aber tatsächlich.
Der das Beste über Sie
erzählt. Genau, der das Beste erzählt. aber ich glaube, die würden Ihnen alle erzählen, dass ich authentisch bin, dass ich, glaube ich, mit einer gewissen Empathie großgezogen worden bin, vielleicht auch aus der eigenen Biografie, mit der man groß geworden ist. Neugierig, würde ich sagen, war ich ja auch immer, und das betrifft dann alles, betrifft dann die Wissenschaft, aber auch mal eine neue Kneipe auszuprobieren und zu gucken, wie da die Karnevalsparty ist. Und ich würde mal sagen, ich bin auch zu einem gewissen Maße kreativ. Ob das jetzt die Hobbys anbetrifft, aber auch den Alltag zu bewältigen, gehört das, denke ich, zu meinen Stärken, dass ich den Alltag klinisch, aber auch privat gut bewältige, indem ich kreative Lösungen finde.
Und das würde mich doch noch interessieren, sind Iraner eigentlich Iraner oder gibt es da auch so eine ähnliche Unterscheidung, wie man das in Deutschland findet? Da hat man so die Rheinländer, die Frohnaturen, ja, etwas lockeren und in Ostwestfalen total. Oder die Sachsen oder Bayern.
Total,
und so
genau.
Und die Teheraner, was sind das so?
Genau, das kann ich Ihnen gar nicht sagen so richtig. Ne? Also, aber es gibt ganz unterschiedliche Volksstämme. Also Iran betrifft ja, also bezeichnet ja das Land als solches. Da gibt es ja die Perser als Volk der Perser, aber es gibt auch Afghanen, Tadschiken. Mein Opa zum Beispiel war aus Tabriz, das ist an der türkischen Grenze, also der sprach auch Türkisch noch. Und die Kulturen sind da ganz unterschiedlich. Auch die Küche ist ganz unterschiedlich, also vom Norden zum Süden. Wieso die Exil-Iraner sind, das kann ich Ihnen sagen. Also die Exil-Iraner, die in den 70ern und 80ern geflohen sind, waren ja häufig die Intellektuellen oder die Künstler irgendwie. Oder auch politische Verfolgte gab es auch. Also die es schwer hatten, viel unter den Mullahs auf jeden Fall, aber auch manche, die es unterm Schah auch nicht leicht hatten. Und dadurch findet sich schon so in der iranischen Diaspora, aber ich sag mal eher so die Generation über mir, so eine Generation von sehr vielen, ja, eigentlich sehr studierten Menschen, egal in dem, was sie tun. Also ob das jetzt Gelehrte sind oder auch Dichter, auch das gibt es. Und so ist dann auch die Erziehung von vielen dann gewesen, der nächsten Generation, also meiner Generation. Also Kunst, Kultur, Wissenschaft und so, das war immer Teil unseres Lebens. Und da, wenn ich so in den persischen, iranischen Freundeskreis schaue, dann ist das auch bei denen häufig so. Ja.
Herr Professor Nico Baschmann, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mich mitgenommen haben, ein bisschen zu hören. Wer ist der Professor, der Arzt und der Mensch Omid Nico Baschmann? Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen auch.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethlehem.